Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 311, Lukas 11, 5 bis 13.
Gott will Unverschämtes bitten. Meint Jesus das ernst?
Haben Sie schon einmal einen Freund um etwas gebeten, was ihm überhaupt nicht gefallen hat? Mussten Sie sich dazu überwinden? Hat das Ihre Freundschaft belastet? Oder haben Sie das alles wohlweislich vermieden? Jesus ist sehr deutlich, wenn es darum geht, wie man Gott um etwas bitten kann oder soll. Er kleidet seine Botschaft in eingängige Gleichnisse, die uns zum Nachdenken und Nachfühlen bringen sollen. Hören wir uns an, was er seinen Jüngern in dieser Hinsicht zu sagen hat. Aus dem Lukas-Evangelium im 11. Kapitel ab Vers 5. Und er sprach zu ihnen: Wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, und er gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Ja, diese Stelle ist besonders gut zu verstehen, wenn man das, was vorher geschehen ist, eigentlich mitliest, denn ein paar Stellen zuvor, also ein paar Verse, bittet einer der Jünger: Lehre uns doch das Beten. Und dann lehrt er ihnen das Vaterunser. Das steht aber jetzt im Lukas-Evangelium, und das Vaterunser, das wir normalerweise sprechen, das ist aus dem Matthäus-Evangelium und das ist fast identisch. Weil es gibt im Matthäus-Evangelium 7 Bitten. Und diese 7 Bitten sind hier auch tatsächlich enthalten, aber formuliert sind nur 5 Bitten, weil nämlich 2 von diesen Bitten eigentlich in der Bitte zuvor eigentlich auch subsumiert werden kann. Also es geht hier nur darum, dein Wille geschehe, fehlt jetzt bei dieser Bitte, aber das passt eigentlich in die Bitte, dein Reich komme, denn wenn dein Reich kommt, dann wird dein Wille geschehen. Außerdem ist hier in diesem Vaterunser nicht erlöse uns von dem Bösen formuliert, aber auch das ist enthalten eigentlich in führe uns nicht in Versuchung. Insofern ist das auch eine vollständige Formulierung des Vaterunsers. Und das, was jetzt in diesem Text formuliert wird, hat er unmittelbar danach gesagt. Denn hier geht es ja darum, verständlich zu machen, mit welcher inneren Haltung wir Gott bitten sollen. Da geht es nicht um die richtigen Worte, sondern um die richtige Herzenshaltung. Und das ist schon wirklich ein spannendes Gleichnis. Da geht es um das sogenannte unverschämte Bitten. Man muss sich das so vorstellen, ein Dorf, Mitternacht. Damals haben die Menschen keinen Fernseher gehabt, also Mitternacht heißt das, da schlafen sie alle, denn recht unmittelbar nach dem Sonnenuntergang sind sie auch schlafen gegangen. Aber da hat jemand also einen Besuch bekommen. Ein Besuch, der so um Mitternacht herum kommt. Ja, das ist gar nicht so selten, weil wenn es sehr heiß ist am Tag, dass da jemand in der Nacht reist, das macht häufig Sinn. Und wenn er halt irgendwie durch irgendwelche Umstände sich verspätet hat, kommt er halt gegen Mitternacht an. Jetzt kommt er an bei seinem Freund. Ja, und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Nicht nur Freundschaft, sondern auch Gastfreundschaft ist in diesen orientalischen Gebieten heute immer noch einer der höchsten Werte überhaupt. Der hat ihm nichts anzubieten, er hat kein Brot mehr. Das Problem ist, dass damals auch immer, natürlich die Frauen, klar, früh morgens immer die ganzen Brote für die Familie gebacken hat. Und wenn der Vorrat aufgebraucht ist, ist am Abend nichts mehr da. Er hat also seinem Freund nichts vorzusetzen. Und in den nächsten Laden zu gehen oder so ist auch nicht möglich, denn die gab es damals nicht. Also er hat keine Kaufmöglichkeit. Die einzige Möglichkeit ist wirklich, jemanden zu bitten. Also hat er in der Nähe einen Freund. Es muss ein vergleichsweise kleines Haus sein, wie es häufig der Fall war. Also eigentlich ein Raum für alle. Ja, er klopft dort an und er bekommt dann eine Antwort, vermutlich leise, vermutlich auch durch die Fensterluke. Ja, trägt seine Bitten vor. Der Freund hat überhaupt gar keine Lust, ihn jetzt aufzumachen. Der Raum ist verriegelt, das heißt, die Tür selber, wenn man die aufmacht, das macht Lärm und dann, die Kinder schlafen schon. Ich meine, das würde man heute doch genauso sagen. Die Kinder schlafen schon, ich will sie nicht aufwecken. Also ich kann dir jetzt nichts geben. Das ist gar nicht böse gemeint, aber es ist eine Notsituation. Denn jetzt steht derjenige, der vor der Tür steht, vor einem Zielkonflikt. Er hat mit zwei Freunden zu tun. Der eine Freund, der will jetzt nicht gestört werden, um die Kinder nicht zu wecken. Der andere Freund, der ist gekommen und hat Hunger nach einer langen Reise. Und die Gastfreundschaft, nicht nur die Freundschaft, sondern die Gastfreundschaft, eins der höchsten Gebote. Er muss sich also jetzt entscheiden, wie geht er damit um? Er entscheidet sich für die Gastfreundschaft. Das ist sozusagen ethisch jetzt wichtiger als der Schlaf der Kinder. Aber um das deutlich zu machen, muss er sozusagen eindringlich werden. Er muss das seine Bitte wiederholen, sozusagen ohne Scham, also unverschämt. Ja, und Jesus sagt dann deutlich, ja, er bekommt dann, was er braucht. Wenn schon nicht aus Freundschaft, vielleicht aus Freundschaft, aber wenn schon nicht aus Freundschaft, dann zumindest, damit er Ruhe gibt. Denn wenn er so deutlich ist, dann macht er eigentlich schon so viel Krach, dass das eigentlich das ganze andere aufhebt. Also kann der andere auch die Tür aufmachen und ihm das Brot geben oder das, was er braucht. Also insofern ist das absolut lebensnah. Die Menschen damals haben Jesus total verstanden, weil das war ihnen total nachvollziehbar. Aber wenn wir das jetzt übertragen, was soll das denn heißen? Heißt das zum Beispiel, Gott will nicht gestört werden, zumindest zeitweilig nicht und so? Das kann ja nicht sein. Also warum denn diese seltsame Konstellation? Es sind zwei Botschaften. Zwei Botschaften, die Jesus damit vermitteln will. Erstens, seid Gott gegenüber unverschämt. Ja, unverschämt heißt ohne Scham. Seid ihm gegenüber geradezu zudringlich, radikal in eurem Bitten. Damit wir so radikal sein können, müssen wir uns natürlich unserer konkreten Seelennot auch bewusst werden. Also sagt ihr, werdet euch dessen bewusst, was ihr wirklich braucht. Und steht dazu. Zeigt keine falsche Bescheidenheit. Das ist die erste Botschaft. Und die zweite Botschaft, fast noch wichtiger. Vertraut darauf, dass Gott euch ein wahrer Freund ist. Lasst euch niemals durch Hindernisse oder auch vermeintliche Hindernisse oder sogenannte Rücksichten auf irgendetwas von euren Bitten abhalten. Zum Beispiel die Vermutung, ja, wie reagiert er vielleicht? Reagiert nicht gut, das merke ich jetzt. Schläft er vielleicht oder will er jetzt nicht gestört werden oder was ist da los? Oder andere sogenannte Rücksichten, wenn wir uns überlegen, ja, habe ich jetzt was falsch gemacht? Ja, er reagiert irgendwie unwillig vielleicht oder abweisend. Ist das ein Zeichen der Strafe, dass er jetzt sagt, nee, ich will jetzt eine Weile mit dir nichts zu tun haben? Für uns ist das typisch. Ja, wir wollen es mit den anderen Menschen nicht verderben. Wir wollen keinen bleibenden Widerwillen bei jemandem, den wir Freund nennen, erregen. Das ist klar. Aber machen wir uns doch mal das ganz deutlich, was das heißt. Das heißt nämlich, ich traue dieser Freundschaft nicht. Ich weiß nicht, wie er dann langfristig reagiert, wenn ich ihn jetzt belästige. Oder ich denke, ja, ich habe seine Freundschaft ja eigentlich nicht verdient und so. Ich darf jetzt nicht allzu zudringlich werden. Aber was hat das jetzt für Konsequenzen? Das heißt, dass unsere Bitte, unser Bedürfnis, das ja in diese Bitte hineinmündet, jetzt irgendwie gebrochen wird. Sie ist irgendwie halbherzig. Sie ist nicht vollständig. Sie ist nicht wirklich durch und durch ernsthaft. Wir stehen dann nicht zu unserem Anliegen. Ja, ich vertraue seiner Freundschaft nicht. Seiner wirklichen, unbedingten Freundschaft. So ein Gott, wow, der ist unberechenbar. Da weiß man nie, ob der nicht noch irgendwas in der Hinterhand hat. Da muss ich sehr vorsichtig sein. Jedenfalls so eine aufdringliche Penetranz oder sowas, das hat er sicherlich nicht so gerne. Vielleicht sollte ich doch eher bescheidener auftreten. Und die Aufforderung von Jesus ist ganz klar. Er sagt ganz deutlich, Gott ist ein treuer Freund. Eigentlich heißt das für uns heute, da unsere Begegnung zu Gott ja die Begegnung zu Jesus ist, er selbst ist ein treuer Freund. Ja, vertrau ihm ganz und gar, sagt er. Also vertrau mir ganz und gar, heißt das für uns heute. Und er ist nicht nachtragend. Oder anders ausgedrückt, du kannst ihm gegenüber eigentlich gar nichts falsch machen. Also, wenn man das mal so versucht, ein bisschen pointiert auf den Punkt zu bringen, heißt das, wenn du es brauchst, schmeiß dich an ihn ran. Er wird niemals böse sein, wie wir das so normalerweise von Menschen kennen. Er wird auch antworten. Antworten. Und das heißt innerlich antworten. Er wird dir die Antwort ins Herz legen. Aber nur, wenn du es ernst meinst, wenn du es wirklich ernst meinst, also nicht erst mal testest, da mit rumspielst und so sagst, ja, mal gucken, ob er reagiert und wie er reagiert. Ja, du musst statt halbherzig ihm gegenüber ganzherzig werden. Das ist dasjenige, was Jesus uns mitteilen will. Und er bringt das nochmal auf den Punkt mit dem bittet und sucht und klopft an. Diese drei Dinge, die er nebeneinander stellt, ja, warum sagt er das in dieser Form? Man könnte ja sagen, Gott weiß doch alles. Und wenn er alles weiß, dann kann er sich doch auch um uns kümmern. Der kennt mich ja, er weiß doch, was ich brauche, er weiß, was ich will. Also ich habe eigentlich dann aufgrund dessen so eine Art von Anspruch auf Vollversorgung. Gib mir, was ich brauche, und du kennst meine Wünsche sogar besser als ich. Also tu's doch einfach. Das macht er aber nicht. Oder macht er das doch? Doch, es macht er schon, aber nur in einem ganz bestimmten Lebensbereich, nämlich in dem Lebensbereich, wo wir unverantwortlich sind. Also wie bei einem Säugling oder bei einem Embryo, der in der Nabelschnur hängt. Ja, der kann nicht irgendwie etwas wollen oder nicht wollen. Er muss versorgt werden, damit er überhaupt am Leben bleibt. Und so hält er natürlich unsere Seele am Leben. Mit einer Selbstverständlichkeit, weil wir können nicht dafür sorgen, dass wir hier am Leben bleiben. Und genauso ist es jetzt hier mit unserem Körper, dass er das, was dazu notwendig ist, erst einmal funktionstüchtig erhält. Jedenfalls eine gewisse Zeit unter bestimmten Bedingungen. Das sind Dinge, die können wir nur schwer verantworten. Da können wir nicht unbedingt sagen, ja, das mache ich so oder so, damit ich da eigenständig irgendetwas wollen kann. Da sind wir auf ihn angewiesen. Aber wir sollen die eigentliche Verantwortung für uns wirklich selbst übernehmen. Das heißt ganz praktisch, wir sollen uns bewusst machen, was wir wirklich brauchen. Und zwar natürlich über diese Grundversorgung hinaus. Und damit wir das überhaupt herausfinden, müssen wir unsere Bedürfnisse natürlich kennenlernen. Wenn wir sie nicht wahrhaben wollen, können wir auch nicht wissen, was wir brauchen. Dann bleiben wir blind für uns selbst. Auch dann, wenn es darum geht, dass wir uns um andere kümmern, wenn wir das Gefühl von Verantwortung für andere haben, zum Beispiel dafür diesen Gast, wo wir unsere Gastfreundschaft auch wirklich ausüben wollen, aber auch andere, die auf uns so angewiesen sind, dass wir merken, wir bräuchten eine Menge an Fähigkeiten, an Ressourcen, damit wir das überhaupt tun können, dann ist das das, was wir brauchen und das ist das, worum wir ihn auch wieder bitten können. Das können wir aber erst, wenn wir uns Rechenschaft über uns selbst ablegen, wenn wir das spüren, was uns fehlt. Wir sollen also uns über unser Leben selber klar werden, über unsere Kraft, die wir haben, über unsere Ressourcen, über die wir verfügen, natürlich auch über unsere Motive, die sollen wir spüren. Wir sollen uns auch unsere Herzenswünsche, also die ganz tiefsten Wünsche, zugestehen. Wir sollen uns natürlich um das, was wir möchten, erst einmal selbstverantwortlich bemühen, das ist klar. Aber ihn dabei um Beistand bitten. Und das ist das eigentliche Lernziel für die Kinder Gottes. Sie sollen keine Marionetten sein, aber auch keine vollversorgten Embryos. Wenn sie bitten, dann bitten sie in Selbstachtung und Würde und voller Vertrauen, ohne jegliche Kriecherei. Wenn sie suchen, dann suchen sie in großer Ernsthaftigkeit, aber ohne Angst und Panik, weil sie ja wissen, dass er uns auch bei unserer Suche unterstützt. Und wenn wir auf scheinbar unüberwindliche Hindernisse stoßen, dann sollen wir anklopfen. Wir sollen nicht einfach aufgeben, sondern uns darum bemühen, beständig bleiben, nachhaltig bleiben, anklopfen, auch bei größter Verschlossenheit. Das ist ein Lernziel, das er für uns hat, nämlich erkennen, dass wir total abhängig sind von ihm. Klar, das sind wir. Aber wir sind auch selbstständig in dem, was unsere Entwicklung, unser Wachstum anbelangt, in unserem Wollen und in unserem Vertrauen. Denn das ist dasjenige, was wir selbst mitbestimmen. Und dann spricht er von der Liebe. Davon, dass sogar die kümmerlichste Liebe, die in einem Menschen vorhanden ist, der eigentlich sehr selbstsüchtig ist normalerweise, aber er hat häufig genug eine Liebe zu anderen, also zum Beispiel zu seinen Kindern. Und dann will er natürlich Gutes geben, das ist klar. Nun hat er zwei interessante Beispiele, nämlich die Fische und die Eier, nämlich Und das ist insofern interessant, weil geröstete Fische und gesottene Eier, das ist so eine ganz typische Proviantangelegenheit, sogenannte Wandernahrung für unterwegs. Die halten sich eine Weile und die kann man gut mitnehmen. Ja, und die Schlangen und die Skorpione, das sind typische Giftgefahren, die unterwegs uns erreichen können, also auch in der Einöde und Wüste. Also eigentlich heißt das, wir sollen darum bitten, dass wir versorgt werden auf unserem Lebensweg, damit wir nicht verhungern. Und nur ein Satan würde antworten, hier habt ihr das von mir, Schlangen und Skorpione. Das ist so schlagend, das Beispiel, dass die Menschen, die damals zugehört haben, das auch sofort verstanden haben. Das ist doch wohl klar. Ja, und hier schließt Jesus ab damit, dass Gott tatsächlich immer sein Bestes gibt, sein Bestes verschenkt. Und das Beste, was er gibt, das ist nun mal das, was man den Heiligen Geist nennt. Das ist seine stärkende, belebende Liebe, die er in unsere Herzen gießt. Es ist das Kostbarste, das Köstlichste, was es überhaupt gibt. Das ist das, was Jesus eigentlich wirklich uns anzubieten hat. Er selbst will in uns lebendig werden. Wenn er das uns zu schenken bereit ist, dann wird daneben alles andere völlig nebensächlich.